Alrighty, Jakob, Nachtschicht, Leute. Es ist Spätabend, Dienstag, aber wir sind für euch am Start, Alter. Leute, es ist Folge 76, Alter. Ja? Ja, willkommen zurück, Alter, bei Game Changers. Ey. Leute, wir haben so viel Thema, das ist crazy Woche, Mann, Upsets und was alles passiert ist Ey, was ist da in New York los, Alter? Die Kreatin Caucasians, wir reden drüber, Mann. Die beiden Jungs drehen auf, Alter, übernehmen New York, Was haben wir noch? Den Ankh Bowl. Wir haben uns schon drauf gefreut. Das waren die zwei ersten Quarterbacks, die über 40 sind. Ist leider nicht passiert, weil die Browns, was haben sie gemacht? Mitten in der Woche sagen sie, Joe Flacco, du bist jetzt bei den, Bengals und wir reden darüber. Rico Dowdle, Alter. Die letzten zwei Wochen ist der absolut durchgedreht bei den Panthers. Jetzt wahrscheinlich RB1 bei denen. Und hat ein absolut krasses Revenge-Game bei den Dallas Cowboys. Wir reden drüber. Und ja, und einiges mehr noch. Aber zuallererst, Mann, erzähl mal, Jakob. Bye-Week, Mann. Frühe Bye-Week, Woche 5 ist meiner Meinung nach um einiges zu früh. Aber erzähl, wie geht's dir und wie hast du die Bye-Week verbracht?
Bye-Week-Timing ist wichtig. Bye-Week-Timing ist ultra wichtig.
Ja, erzähl mal, Woche 5. Zu früh,
Woche 5 ist early, aber ich sag dir ehrlich, für uns als Team, einfach jetzt in diesem Moment, gar nicht mal schlecht. Weil wir hatten einen harten Start zur Season 0-3, jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen und sozusagen gutem Mojo und sowas in die Bye-Week rein, konnten ein bisschen arbeiten. Motto war clean your weapon, ja, also erstmal einfach nochmal Reset, ein paar Sachen feilen, die wir verbessern müssen. Und jetzt in die zweite Hälfte der Saison hast du, klar, du hast jetzt was, 11 Wochen am Stück.
Das ist nicht easy.
Mann. Aber du musst dazu sagen, du hast noch die kleine Bye Week, du hast noch ein Thursday Game, ist da noch drin. Ja, das wird noch gut. Wir haben jetzt ein Monday Night Game zum Start direkt. Das heißt, ja, alles in allem finde ich für uns als Team war es jetzt gar kein schlechter Zeitpunkt. Wenn ich es mir aussuchen kann, bin ich eher so ein, sagen wir, Woche 10 Bye-Week-Guy.
Ja, Mitte des Seasons, so ein nice Break, einfach so ein bisschen, Da gibst du deinem Körper eine gute Ruhe. Sagst du so, jetzt so Woche 5 geht's ja eigentlich noch okay, so, weißt du?
Ja, also kommst noch klar. Und ich fand's ja auch hart, zum Beispiel, ich habe mit ein paar von den jüngeren Jungs geredet und wenn du aus dem College kommst, du musst überlegen, die Jungs kommen jetzt zurück und du hast jetzt noch eine ganze College-Saison vor dir.
Ja,
Mann. Mit Bowl-Game.
Das ist crazy, Mann. ganz kurz, natürlich hattet ihr die Woche kein Spiel, aber worüber ich kurz reden wollte, ist eure Division. Digga, eure Division ist for real. Das ist die AFC South, korrekt?
Ja, AFC South.
Colts drehen auf. Jacksonville. Jetzt, wir reden später drüber natürlich, aber die Titans, ja, da ist ein bisschen am Brennen, aber ganz kurz so, ihr habt Bye Week, also ihr habt ein Game sozusagen ausgesetzt, die anderen beiden haben sozusagen jetzt ein Game vor euch, weil die beide gewonnen haben, obwohl Jackson hat verloren, never mind. Wie nennt man sowas war da, dass einfach sagst du, okay, die Colts sind schon for real, die haben wir noch zweimal.
Ja, Colts sind natürlich auf meinem Radar ein bisschen einfach allgemein, also Daniel Jones zockt da, den ich kenne. Ich habe allgemein in meiner Karriere schon ein paar Mal gegen die Colts gespielt, das heißt, sobald ich gewusst habe, dass ich hier in der Division bin, habe ich ein bisschen so ein Auge auf die gehabt, die gesamte Saison schon. Die haben gerade das Ruder in der Hand, für die läuft viel richtig, aber die Saison ist noch lang und tatsächlich, bis wir die Colts spielen, ist noch eine ganze Weile. Wir spielen die sozusagen erst im dritten Quarter der Saison und dann nochmal direkt im vierten hintereinander. Das heißt, ja, ist noch viel Football zu spielen. Wir werden sehen, wie die Mannschaft dann aussieht, wie wir dann aussehen.
Aber ich glaube, AFC South ist for real. Es wird ein Battle. Aber ich denke, wie du sagst, ich glaube, da ist noch alles offen. Ich würde selbst die Titans noch nicht abschreiben. Oftmals, so, wenn man einen neuen Headcoach reinbekommt, dann ist da so ein bisschen so ein neuer Wind, so ein bisschen neue Energie. Und die haben auch okay Spieler, weißt du? Du weißt nie, was da passieren kann. Aber weißt du, was auch funny ist? Ich hab da dran gedacht, an die Frage, so, was crazy ist, du bist ja echt jetzt außer deinem kurzen Stint mit den Giants. Du bist ja echt ein AFCer. Du bist ja fast ein Lifer.
AFC-Guy, Bro.
Ja, aber was geht? Das ist funny, Alter. Weil ich bin NFC-Guy, Alter, weißt du? Was sind da die Unterschiede wirklich?
Bro, Unterschiede, finde ich, ist diese Team-Psychologie, diese Team-Culture. Ich finde, in der NFC ist ein allgemein ein bisschen heavier auf Run-Game fokussiert. Und
man sagt mir so, das ist so die West Coast Offense oder?
West Coast Offense ist NFC für mich. Ist 49ers, ist die ganzen Rams, alles was da drüben ist. Ja.
Genau.
AFC ist ein bisschen mehr Oldschool, ein bisschen mehr Fullback involviert. Das ist ein Grund, warum ich immer bei AFC-Teams bin.
Stimmt.
Also es ist ein bisschen mehr diese Richtung. Ja. NFC, du hast zwar da auch natürlich große Namen. Ich finde gerade diese Division mit den Giants, Commanders, Eagles und Cowboys, das sind vier Urgesteine des Footballs, die da zusammenkommen. Aber das sind ein bisschen andere Footballs, ein bisschen mehr Spread-Out.
Ich habe ja nie ein AFC, ich war nie bei einem AFC-Team, ich habe es nie erlebt, aber du hast so ein bisschen die Unterschiede gesehen. Aber es ist schon, man merkt den Unterschied, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, crazy, die AFC East mit Patriots, Jets und so weiter, das ist ein anderes Feeling, weißt du, das ist ein andere Vibe als sogar auch bei dir in 49ers in der Division.
Absolut. So, ja. Ja, nee, bei mir, was ich immer gehört habe von Spielern, die dort gespielt haben, ist die AFC North. Das ist hard, tough nose football. Das ist Browns, Ravens, Bengals und was ist das andere Team? Und Steelers.
Ja.
Ah, so richtig so old school, hard nose, blue collar. Weißt du? Aber okay, genug gequatscht. Lass direkt in die Updates einsteigen. Dein altes Team, Alter, New York Giants, drehen ein bisschen auf, Alter. Haben den amtierenden Super Bowl Champ letzten Donnerstag geschlagen. Ist das dein Spitzname oder?
Ist von Social Media.
Kreatin, Caucasian, seit die beiden White Boys, die auf Überdosis auf Kreatin sind, haben absolut aufgedreht. Alter, Cam Scarabu ist ein Charakter, Mann.
Ja, Mann.
Alter, ich weiß nicht, ob du das Postgame-Interview gesehen hast. Ryan Fitzpatrick haben da ihr Shirt aufgerissen und richtig, richtig aufgedreht. War cool zu sehen. Also, ich bin happy für die beiden Jungs, vor allem beide Rookies. Die Zukunft sieht sehr, sehr bright für die aus. Aber ja, deine Meinung dazu, dein altes Team, was geht da zurzeit ab?
Mann, ich habe ehrlich gesagt kein großes Auge auf Cam Scarabu gehabt, so im Trainingslager und sowas. Es war nicht irgendwie, ich habe gesehen, ja, okay, ist ein Rookie Running Back. Ja. Wird so wie jeder andere Rookie Running Back irgendwie sein, auch wenn er sehr gut ist. Ja. Und habe jetzt nach diesem Spiel mal ein bisschen Zeit investiert auf Social Media, so Clips von dem anzuschauen, vom Trainingslager, vom College. Ich sag, oh shit.
Alter Schwede.
Also es ist wirklich ein Spieler, wie du ihn normalerweise in der GFL findest. Also jeder Clip, den ich von ihm gesehen habe, schreit in meinem Kopf ein Running Back, mit dem ich bei den Scorpions gespielt habe, Giacomo De Pauli. Also vom Lifestyle, vom Mindset, vom im Weight Room die ganze Zeit sein, vom Rumschreien, vorm Spiel den Kopf gegen die Wand dagegen hauen und sowas. Also einiges, also wirklich ich mag seinen Style.
Dass dir das gefällt, war mir klar, Mann. Aber ey, also, du musst mal erstmal seine physischen Attribute angucken. Der Typ ist nur 5'9", also von reden wir 1,80, nee, 1,75?
1,75, ja.
1,75, aber halt so ein Paket und spielt physisch ohne Ende. Also so eine Fullback-Mentality, aber hat den Speed von einem Halfback. Und jeder Snap ist halt all out, 100%, und punished die Verteidiger und rennt durch und absolut, absolut irrsinnig. Ich weiß nicht, ob du den viralen Clip gesehen hast, wo er den D-End, Carl Granderson, einen Shoutout an ihn, ist ehemaliger Teamkollege von Wyoming, er war der Edge-Guy gegen die Saints. 6'5", 280 wiegt der, also 130 Kilo, Alter, und pancaked ihn. Drivet ihn zurück für 5 Yards und pancaked und liegt auf ihm drauf. Und so, er spielt halt viel größer, wie er ist, so, weißt du?
Ja, ja.
Und das ist halt alles hier oben, weißt du? Er hat halt einfach dieses kranke Mindset.
Was für mich alles gesagt hat, mein Homie Gunnar Olszewski ist immer noch bei den Giants. Und ich habe eine Quote von ihm gesehen, wo sie ihn über über Cam gefragt haben und er hat gesagt, er ist ein absoluter Vollidiot. Und ich sage, okay, wenn Gunnar Olszewski sagt, dass du ein absoluter Vollidiot bist, Bro, dann machst du was richtig im Football-Business, Bro. Yeah. Und dann die ganzen so off-the-field-Antics von ihm und auch von Jackson Dart. Solange du das kombinieren kannst mit Gewinnen, ist es eine Formel, wie du dich richtig, richtig gut platzierst in diesem Football-Game. Weil in einem riesen Mediamarkt wie im Riesenmarkt wie New York, der so viel Medium-Tam-Tam und so weiter hat, wenn du dann in einem Primetime nationally televised Game nicht nur den Super Bowl Champion schlägst, sondern dabei auch noch gut aussiehst, deine Faxen machst, du machst einen Backflip in der Endzone und hittest danach so den Wavy Boy. Das ist halt so werden Legenden geschrieben hier
absolut,
in den USA.
Ja. Absolut, Mann. Ja, ich meine, du weißt besser wie die meisten, wenn du Primetime, Alter, so ablieferst, dann auf einmal wissen alle deinen Namen, so weißt du, und dann auf einmal, ja, bist du in den Schlagzeilen. Aber lass auch über Jackson Dart, seinen Quarterback, reden, weil der auch wirklich performt hat. Der hat jetzt seinen dritten Start hinter sich und sieht wirklich gut aus. Also man muss einfach sagen, es ist ein Upgrade zu Russell Wilson. Es sieht anders aus, die Energie ist anders. Einfach die Vibes da draußen schauen einfach ein bisschen anders aus, weil der einfach noch diese jugendliche Energie ein bisschen mitbringt. Vor allem zwischen ihm und Cam, weißt du, die haben diese Combo going. Was hältst du von ihm?
Ja, aber new guy, new juice. Cam hat gesagt, Bro. Manchmal, wenn ein neuer Spieler reinkommt, ist einfach die Dynamik anders. Ja? Ja. Alle glauben noch mal ein bisschen mehr dran und es ist ein Grund, warum du ihn gedraftet hast. Ja. Gib ihm die Schlüssel zum Ferrari, lass ihn fahren und lass ihn schauen, ob er das Ding gegen die Wand fährt oder ob er das Ding durch die Wand durchfährt. Weißt du, ich meine, die Jungs geben halt echt einfach ordentlich Gas. Ich war ein bisschen am Überlegen, was ist die größere Story? Wie gut wirklich New York spielt oder ist die größere Story, dass die Eagles ein bisschen am Underperformen sind?
Genau.
Ja. Das ist also schwer. Wie würdest du das einschätzen? Weil ich fand, bei den Eagles ist irgendwie ja der Wurm drin. Seit Wochen hören wir in den Medien immer irgendwelche Reports, dass es knistert zwischen dem Wide Receiver, wie heißt der, AJ Brown und Jalen Hurts, dass da irgendwas nicht im Laufen ist. Wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Es ist eine komische Situation, muss man so sagen, weil das immer, die haben von Player-Only-Meetings geredet zwischen den dreien und da war irgendwie Medienrummel da drum und da ist ein bisschen was am Brodeln, würde ich sagen, so internally. Aber es ist, für mich ist es oftmals, er heult immer rum, AJ Brown, und sagt, ich krieg den Ball nicht, und dann überkorrigieren die das im nächsten Spiel. Auf einmal kriegt der 15 Targets und dann das nächste Spiel ist er wieder komplett rausgenommen. Du weißt schon, für mich ist da einfach, die Konsistenz fehlt ein bisschen, dass die nicht, wir haben, oder das, die Woche davor hatte Saquon Barkley nur sechs Carries oder was auch immer. Weißt du, es ist nicht, du musst einfach, okay, was ist unser A und O? Wir haben den besten Running Back der Welt.
Identität. Was ist unsere Identität, ja.
Wir haben den besten Running Back der Liga, der muss mindestens 15 Carries pro Game. Das sollte so der Standard sein. Dann, darauf bauen wir auf, okay, Fake Run, dann auf einmal Play Action. Wir haben zwei A und, 1A und 1B. Zwei sehr, sehr Elite Receiver. Dann spielen wir die. Aber das ist einfach von Game zu Game, auf einmal ist es komplett anders und wir verlieren zu deinem Punkt, da verlieren sie ihre Identität, weißt du? Und die letzten beiden Spiele, Giants, rough. Alter, ich meine, gegen die Giants, das Ding war nicht knapp, weißt du? Da haben sie, du hast die Szene gesehen, wo sie drei oder viermal hintereinander den Tush-Push gespielt haben. Was machen wir hier? Das ist doch kein Football mehr. Das shit ain't pretty, weißt du? Weiß ich nicht, Mann. Ich glaube, es wird sehr, sehr interessant die Woche, ob die ein bisschen die Kurve kriegen, aber ich glaube, dass da in Philly was ein bisschen schief läuft im Augenblick.
Ja. Die andere Szene, die mir von dem Spiel jetzt im Kopf geblieben ist und wo, glaube ich, noch eine dicke Fein bei den New York Giants landen wird, ist, es gab die Szene im Game, wo Jackson Dart ins Concussion-Tent musste zur Evaluation. Russell Wilson hat ihn ersetzt, sah nicht ganz so gold aus bei den Spielzügen, wo er draußen war. Und dann siehst du, wie halt Dable dem Medicine-Staff hinterher ins Tent folgt und denen so ein bisschen so sagt, so, hey Jungs, jetzt behalte dich mal, hurry up, weil wir brauchen Jackson zurück. Was natürlich komplett nicht erlaubt ist. Ist natürlich genau das Gegenteil von dem, wie das eigentlich abgehen sollte. Mhm. Zum einen dürfen in diesem Zelt eigentlich nur der Spieler und der unabhängige Gehirnspezialist sein. Bei den Giants, es war kurz so ein Ein- und Ausgehen, da sind, glaube ich, 3-4 Leute rein, ja, der Coach. Ist auch reingegangen. Wo ist da reingegangen? So. Boah, Bruder. Shit, der wirklich null Sinn macht und komplett gegen die NFL, gegen das NFL-Mandate ist. Also ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall ein sechsstelliger Betrag werden, der da nicht nur beim Franchise, sondern auch persönlich dann beim Headcoach.
Ja, glaube ich auch. Aber es war funny, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, die haben dieses blaue Tent über ihn rüber gefaltet. Und Jackson Dart ist like, hey, hat diesen gemacht. So, hey, hurry up, weißt du? weil er auch, ich weiß nicht genau, ich habe die Szene gar nicht gesehen, wie schlimm er auf den Kopf gefallen ist oder so. Aber ihm ging es ja gut. Und im Nachhinein hat, ich glaube, Dable erklärt, so, ich wollte nur checken. Natürlich ist es wichtig, dass sie ihr Examen machen und schauen, ob er okay ist. Aber ich habe gecheckt, hey, wenn er okay ist, dann lass ihn doch bitte rauskommen, weil wir wollen vielleicht für einen vierten Versuch hier gehen und dann brauchen wir ihn. Mhm. Aber im Endeffekt, der wollte einfach nur, dass er zurückkommt. Das ist mir scheißegal. Ja, ist okay.
Bro, die ganzen Jungs von dem Training-Staff, die haben alle so Earpieces drin. Das heißt, die können immer kommunizieren und dann sofort dem Coach auch Bescheid sagen. Das heißt,
er wusste schon so, hey, er ist wahrscheinlich okay, oder?
Ich hätte es eher so gesagt, so, du musst nicht unbedingt ins Zelt reingehen, um zu erfahren, was Sache ist, sobald die wissen, was Sache ist.
Weißt du, schau mal, aber eine Frage.
Jemand, der schon mal in dem blauen Zelt drin war, kann ich dir sagen, dass normalerweise der Head Coach da nicht einfach mit reinkommt.
Shit, ich war da auch schon mal drin. Aber glaubst du, okay, weil in die Saison reingekommen, ich denke, Dabo war wahrscheinlich auf heißen Kohlen gesessen, weißt du, dieses Jahr ist das Jahr, wo er performen muss. Glaubst du, die beiden Jungs und der neue Juice, den sie mitbringen, kann da, wo kann das hinführen? Glaubst du, das kann den Job saven und dass die vielleicht sogar einen Push machen und vielleicht noch so einen Late-Playoff-Push kriegen oder halt in die Playoffs schaffen können?
Das wird jetzt vielleicht ein bisschen blasphemisch klingen, aber ich finde, in der NFC und gerade wo die platziert sind, dadurch, dass jetzt die Eagles geschlagen haben, ist eigentlich alles offen. Es war also in der Zeit, wo ich bei den Giants war und ich klar, ich mache das jedes Jahr. Ich denke jedes Jahr, dass die Mannschaft, wo ich ein Teil davon bin, dass wir durchstarten. Weißt du, ich bin ein Believer.
Du bist ein Believer, Mann.
Ansonsten würde ich gar nicht da aufs Feld steigen. Ja. Aber ich fand sogar in diesem so schlecht wie das letzte Jahr lief, wäre auch letztes Jahr ein Pfad für die gewesen, um successful zu sein. Ja, wir haben gegen Washington ein starkes Spiel gehabt eigentlich. Yeah. Und du siehst jetzt, Washington war ein bisschen am Struggeln diese Woche. Das heißt, für mich ist der Key einfach, okay, können die weiter auf dieses Selbstbewusstsein aufbauen, vielleicht noch ein paar Spiele, paar Wins reinholen, bevor sie den nächsten verlieren. Weil die nächste Niederlage wird das ganze Konstrukt nochmal testen. Mhm. Weißt du, mein? Yeah. Und auch nicht nur von der Spielerseite, sondern auch so von der Coaches-Seite. Ja. Yeah. Werden die ganzen, ich sag mal, tun alle die Arschbacken zusammenkneifen oder bleiben alle entspannt und arbeiten weiter konzentriert weiter? Weil wenn jeder im Gebäude so tight ist, dann spielst du jedes Spiel und wartest nur darauf, dass dieser Fehler passiert.
Genau.
Weil ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst oder du mal in einer Mannschaft warst, wo dieses Feeling drin war, wo so, okay, du gehst raus aufs Spiel, aber alle sind angespannt schon. Die Coaches sind schon angespannt, die Spieler sind angespannt und dann, oh, jetzt kommt der Holding Penalty und dann, jetzt sind wir schon. Das wird jetzt heute wieder nichts. Weißt du, dass diese Energie so reinkommt. Und das willst du um alle Gründe vermeiden.
Primetime, also Deion Sanders hat da immer so ein Saying, you play not to lose versus you play to win the game, weißt du? Das ist einfach so ein anderes Mindset, weißt du? Aber das ist interessant. Aber ich glaube, du hast recht, weil du schaust dir die NFC East an, was Cowboys sind 2-3, Giants sind 2-3, Philly ist, was weiß ich, die sind 4-2 zwar noch, aber das, du weißt nicht genau, in welche Richtung die tendieren. Und dann, Was ist mit Washington? Ich weiß den Record gar nicht. Ich glaube, die sind vielleicht 3-3 jetzt oder was? Sowas. Das Ding ist weit offen. Also wird interessant, das Ding zu verfolgen und schauen, wo die Giants es noch hinschaffen.
Ja, Commanders 3-3.
Dry und dry. Alrighty, lass kurz über den Football in Ohio reden, Alter. Wir haben die Bengals und die Browns. Sheesh, Alter. Beiden Organisationen läuft nicht ganz so rund. Flacco wurde mitten in der Woche, letzte Woche wurde er zu den Bengals getradet. Was auch crazy ist, er hat direkt gestartet. Wie hart ist das denn bitte als Quarterback? Aber trotzdem, natürlich, es war trotzdem nicht das Gelbe vom Ei, trotzdem das Spiel verloren. Wie siehst du das Ganze, was geht bei den Ohio-Teams im Augenblick ab?
Bro, das ist irgendwie so ein Ding mit den Browns und Bengals, dass es immer, wenn zwei Schritte nach vorne geht und irgendwie drei nach hinten. Ja? Also die Bengals haben da jetzt vor ein paar Jahren diesen Glücksgriff gemacht. Die haben Joe Burrow gedraftet, es lief sofort gut. Die sind sofort eher in den Super Bowl gekommen. Mhm. Aber seitdem ist es irgendwie jedes Jahr irgendwas, was dann doch schief geht. Ja. Sei es eine Verletzung, sei es Contract Disputes. Irgendwas tut das Ganze irgendwie Sand ins Getriebe werfen. Und auf der anderen Seite hast du die Browns, die den Coach des Jahres noch vor ein paar Jahren hatten mit Stefanski. Ja. Und dann tun sie ihre Quarterback-Situation lösen, indem sie Deshaun Watson 230 Millionen fully guaranteed geben, weißt du, ich meine, und dann der Rest der Mannschaft guckt sich um und versteht nicht, warum sie nicht bezahlt werden. Also es ist irgendwie da in Ohio so ein Ding schon seit Jahren, dass sie nie auf dem grünen Pfad finden konnten.
Ja, absoluter Irrsinn auch, was die Bengals da gemacht haben mit ihren drei Superstars. Joe Burrow, T. Higgins und Jamar Chase, die accounten ungefähr für die Hälfte des Salary Caps. Alle drei.
Und dann gleichzeitig wollten sie Trey Hendrickson.
Wollten sie nicht zahlen. Du sagst, okay, du hast drei Leute, die Superstars sind, die komplette Offense rennen, aber wer spielt denn Defense auf der anderen Seite? Verstehst du? Ja. Das ist genau, was in Dallas gerade los ist. Dak spielt auf dem MVP-Level, Alter, die Offense ist ranked number one in Scoring Offense. Defense ist 32. Und du kannst keine Spiele gewinnen, wenn deine Defense nicht auch performt. Weißt du? Absoluter Irrsinn. Ja, ich meine, das ist so ein Ding mit diesen Ohio-Teams. Die sind beide so krass mismanaged. Es ist funny. Ich hab diese Quote gesehen von Myles Garrett. Und er sagt, I'm sick of losing the same way every week. Und dann sage ich, okay, ich verstehe das. Aber das Ding ist, Bruder, du bist so seit 9 oder 10 Jahren. Und du hast jetzt nochmal letzte Offseason nochmal einen Vertrag für 160 Millionen für 4 Jahre unterschrieben. Ja, Digga, du weißt ganz genau, worauf du dich eingelassen hast. Verstehst du? Und dann ist für mich die Frage so, wie viel ist es denn wert, so miserable zu sein? Du hast schon so viel Geld. Ist es wirklich wert, nochmal, okay, du machst jetzt ein paar Millionen mehr, weil er hat ja eigentlich einen Trade-Request gegeben. Ja. Aber jetzt ein paar Millionen mehr, nur um in Cleveland zu bleiben, weiterhin zu verlieren, weiterhin in einer Situation zu sein, wo du eigentlich fast keine Hoffnung hast, irgendeinen Erfolg zu haben. Oder du gehst zu einem Contender, aber machst vielleicht 2, 3, 4, 5 Millionen weniger. Aber das wird deine Legacy später wirklich was geben, weil du vielleicht die Chance hast, einen Super Bowl zu gewinnen. Weißt du, wie siehst du das? Weißt du, wann ist der Erfolg mehr wert wie das Geld?
Also es ist schwer für mich, mir vorzustellen, Myles Garrett zu sein. Ja, aber klar. Ich glaube tatsächlich, dass du, also Cleveland und Cincinnati sind beides Städte, wo du, glaube ich, wirklich nur Spaß hast, da zu spielen, wenn ihr auch erfolgreich seid.
Ja.
Verlieren ist überall in der NFL scheiße. Ja. Aber ich glaube, verlieren am Strand oder verlieren in L.A., besonders wenn du Kohle machst wie Myles Garrett, fühlt sich vielleicht nochmal anders an, wie wenn du am Verlieren bist in Cleveland.
Ja.
Und da musst du halt, glaube ich, dich umschauen, Mann. Wenn du, klar, du hast die Spieler, aber beide Mannschaften sind eigentlich talentiert von den Rostern her, vom Coaching sind eigentlich die Coaches auch certified.
Ja.
Was ich bei beiden Mannschaften vielleicht so ein bisschen dann als Frage stellen würde, ist, okay, wie viel macht Ownership aus?
Ja.
Und was sind die Sachen, die du so von der Ownership hörst? Beide Mannschaften sind seit Jahren in dem NFLPA-Rating von Facilities und Cafeteria, Weightroom und sowas schneiden die immer schlecht ab.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es die Bengals oder die Browns sind. Wo die Spieler so aus der Facility raus, die Straße runter, über die Straße laufen müssen, um zum Feld zu kommen, zum Practice-Feld. Ja. Ohne Witz. Eine von denen hatte keine Indoor für die längste Zeit jetzt. Und in Ohio wird es schon wirklich kalt. Ja,
ja klar.
Die ganze Diskussion mit Trey Hendrickson und dem Rookie diese Offseason, wo es so klang, wie wenn die Ownership da von den Bengals halt einfach nicht zahlen möchte, einfach nicht interessiert genau. ist, noch mehr Geld da rein zu investieren, macht mich ein bisschen stutzig. Weil das sind beides Mannschaften, die in einem kleinen Markt sind. Mhm. Das heißt, also so wie die NFL funktioniert, Leute, das ist ein bisschen anders als, sagen wir mal, im Fußball. Im Fußball hat der FC Kaiserslautern keine Chance, an den finanziellen Erfolg von einem Bayern München ranzukommen. Klar. Weil Bayern München in einer größeren Stadt ist, einen größeren Markt beliefert, etc. Genauso im Baseball. Die New York Yankees und die LA Dodgers haben einfach mehr Geld, das sie ausgeben können.
Genau.
Im Football haben theoretisch alle Mannschaften das gleiche Geld, weil wir haben Salary Cap. Das heißt, die Owner teilen sich die Kohle gleichzeitig auf und es gibt keine Möglichkeit, irgendwie mehr Geld in dieses Spiel reinzumixen. Was du natürlich dann aber als kniffliger Owner machen kannst, ist halt einfach weniger Geld ausgeben und dann bleibt mehr Geld bei dir liegen.
Ja.
Das heißt, wenn du in einem kleineren Markt bist und vielleicht nicht so Interesse hast, dein ganzes eigenes Geld da rein zu buttern am Start von jedem Jahr, sondern lieber ein bisschen Geld übrig hast am Ende vom Jahr oder Geld aus deinem Business wieder rausnimmst und irgendwie privat verwendest, dann macht sowas schon Sinn. Und für mich klingt es ein bisschen so, weil es ist schon seit Jahren so, das ist ja nichts Neues. Mhm. Die sind gerade, ich glaube, es waren die Browns, als ich noch NFL-PA-Rep war, war das eine der Mannschaften, die prozentual von ihrem Salary Cap jedes Jahr am wenigsten ausgegeben hat.
Ach krass.
Und dann
sie sparen dann sozusagen an den falschen Enden, so wie Player Care, wie du sagst, Cafeteria, wahrscheinlich Recovery-Zeug, da gibt es einfach nicht derselben Standard, die wir in manchen Teams haben.
Ja, sie sparen haben zumindest in der Vergangenheit bei den Salaries gespart.
Mhm.
Und das macht sich, glaube ich, jetzt einfach in dieser neuen NFL-Kultur mehr bemerkbar als noch vorher. Wo sie immer schon gespart haben, waren die ganzen Sachen, die bis vor kurzem unterm Tisch geblieben sind. Also wie sieht die Facility aus?
Yeah.
Wie viel Geld hast du in die Facility gesteckt, in den ganzen Support-Staff, die Trainer, die ganzen Leute, die den Alltag für die Spieler gestalten. Ja. Yeah. Es ist von wen du einstellst, um das Essen zu kochen, wen du einstellst, um das Menü in der Cafeteria zu machen, zu welchem Kaffee du in die Cafeteria stellst. Digga, ein Highlight von meinem Tag jeden Tag ist, morgens in die Texans Cafeteria zu gehen und mir dann Americano rauszulassen, weil die so eine Maschine haben, wo oben geile Kaffeebohnen reinkommen und sowas. Das heißt, das schmeckt nach richtig was.
Ja, ja.
Ist nicht überall so. Nee. Manche Spots kriegst du richtig ekligen so Filterkaffee aus Maschinen, der da den ganzen Tag sitzt. Das ist, glaube ich, für mich ein bisschen so, wo ich mir vorstellen kann, dass die strugglen.
Absolut, absolut. Apropos Ownership. Ich will ganz kurz hier ein bisschen die Kurve machen auf und rede von der Jets-Ownership.
Mm.
Weil du siehst natürlich, was bei den Jets los ist. 0 und 6, absolute Katastrophe, Mann, Alter. Das letzte Game, die Offense, Alter, das ist crazy, Mann. Die Offense hat in der ersten Halbzeit 32 Yards gehabt. Digga, es ist absolut crazy anzugucken. Und ich schaue mir das an und ich sage, was ist hier los? Dieses Clock, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Clock-Mismanagement. Alter Schwede. Mhm. Das ist, jeder normale Mensch mit einem okayen Football-Verständnis versteht, wie man da diese Clock am Ende der Halbzeit oder Ende des Spiels, weißt du, wie du da deine Timeouts benutzt. Das war crazy. Aber dann schaue ich mir die History dieser Jets an. Du hattest Todd Bowles, sehr erfolgreicher Head Coach im Augenblick. Robert Sala, krasser Coach,
ja, super respektiert im Business.
Ging nichts. Wie heißt er denn jetzt, der jetzige?
Aaron Glenn,
krasse DC. Jets fällt komplett zusammen. Wer war denn da noch mit drin? Wer war denn noch der Head Coach? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall die eine Konstanz ist natürlich die Jets Ownership. Es bleibt immer dasselbe. Aber jeder Head Coach, jeder versucht. Die versuchen ihr Bestes, aber es funktioniert einfach nicht. Und ein Beispiel dazu ist, schau mal an, Salah, Defensive Coach. Bringen sie ihn als Head Coach. Krasse Defense, Top 5 Defense, während er drin ist. hat es nicht hinbekommen, die Offense hinzukriegen. Hatten Zach Wilson gedraftet, ging nach hinten los, Aaron Rodgers reingebracht, erstes Jahr verletzt, zweites Jahr ging auch nicht wirklich, was erwartet wurde. Okay, er wurde gefeuert. Boom. Was machen die? Bringen Aaron Glenn rein, der auch ein Defensive Coach ist, und die Offense ist Offense und Defense ist schlechter auf einmal. Was ist das von der Ownership her? Du würdest dir denken, okay, Defensive Coach hat nicht geklappt. Lass vielleicht die andere Richtung gehen. Ne? Lass vielleicht einen Offensive Coach, weil unsere Offense war nicht gut, lass vielleicht die Richtung gehen. Aber nein, dann machen sie es nochmal genau dasselbe. Und das ist das Ding, Alter. Was geht denn hier ab, Alter?
Also ich kann dir sagen, bei den Jets liegt es auf jeden Fall nicht an der Facility. Ich habe die Facility gesehen. Krass, ich war da, John Paris war schon nice. Alles weiß.
Okay, nice. Aber dann ist es ja, da ist jemand am Lenkrad, der vielleicht nicht genau weiß,
was er macht. Ich glaube, dass da eher das Problem ist, dass vielleicht jemand am Mitlenken ist. Also, wenn du dich zurückerinnerst, so die Stories, die du bei den Jets dann immer irgendwie hattest, ist, die Ownership wollte den und den draften, aber der Head Coach wollte so und so.
Solche Geschichten. Sowas kenne ich, ja.
Und wenn sowas dann rauskommt, also, wie gesagt, keiner von uns ist da in der Facility, wissen alle nicht, wie viel Wahrheit da aber jetzt wirklich drinsteckt, aber es ist auf jeden Fall vielleicht ein Indikator, dass da, glaube ich, einfach jemand mit
zu viele sitzt. Köche. Wie nennt man das?
Zu viele Köche.
Ja.
Zu viele Köche in der Küche versalzen den Brei.
Genau.
Zu viele Owner in den Personellentscheidungen in der NFL versauen dem Headcoach einfach die Tour. Ja, also wenn du als Headcoach so reinkommst, du brauchst diese ganze Kontrolle, damit du alles genau so einstellen kannst, damit du die Mannschaft auf den Platz stellen kannst, die du dir in deinem Kopf vorstellst. Ja. Mhm. Wenn du so eine Headcoaching-Opportunity bekommst, dann bist du meistens schon Coach für eine lange Zeit und du hast eine Philosophie, du hast eine Vorstellung davon, wie du eine Mannschaft führen willst und wie du Football spielen möchtest.
Genau.
Und wenn dann du als Aaron Glenn deine Defense da zusammenstellst mit den Leuten, denen du vertraust, den Coaches, denen du vertraust, etc. und die Offense an jemand anderen übergibst, den du vertraust, und dann ist aber gleichzeitig noch im Hintergrund jemand, der bestimmte Spieler forciert, kann es dir halt einfach einen Strich durch die Rechnung machen. Und das ist für mich, glaube ich, ganz klar.
Ja, nee, bin ich bei dir, Mann.
Ist doch eigentlich die perfekte Transition zu dem zum Rico Dowdle Thema. Weil Dallas ist ja nochmal so ein Kandidat.
Das ist genau dasselbe, Mann. Ey, da ist genau dasselbe, wo ein paar zu viele Köche in der Küche sind. In Dallas. Ich glaube, das ist allgemein bekannt. Aber was, Rico Dowdle letztes Jahr Running Back bei den Cowboys, der in der Offseason nicht verlängert wurde, dann in der Free Agency zu den Carolina Panthers gewechselt ist und jetzt in den letzten paar Wochen richtig aufdreht und hatte sein Revenge Game diese Woche. Gegen die Cowboys und damn, ist er durchgedreht. Ich habe die Stats gar nicht. Hatte ich die Stats? Ich weiß, dass er über 33 Punkte auf Fantasy hatte. Ich habe das gesehen. Aber aber auf jeden Fall ist es halt einfach so, so ein Revenge-Game ist was Besonderes. Ne? Wenn du gegen ein altes Team 30, spielst.
30 okay. Attempts, 183 Yards. 6,1 Average.
Damn.
Kann sich sehen lassen.
Das kann sich sehen lassen, Mann. Absolut.
Kann sich sehen lassen.
Aber ja, das bringt halt nochmal ein bisschen extra Motivation, wenn du gegen ein altes Team spielst, das dich nicht mehr wollte und du dann aufdrehst und dann noch mit einem Sieg davon kommst. Was ganz Besonderes. Aber sag mal, hattest du schon mal so ein Revenge-Game gegen ein altes Team gespielt, wo ein bisschen extra Motivation und alles?
Ja, Shoutout Chandler Jones, als wir mit den Raiders gegen die Patriots gespielt haben. Knappes Ding, das war echt hart umkämpft, weil da natürlich No Love Lost auf beiden Seiten. Josh McDaniels gegen Bill Belichick, das war so um die Ehre, um so, wer ist der Patriot Way Alpha Dog? Und dann hat Mac Jones doch Mac Jones wurde gestiff-armed von Chandler Jones nach dem Pick. Pick 6, um das Spiel zuzumachen, Digga. Das war.
Oh, yeah, crazy. Ja, ne, der ist geil. Wir haben damals, als ich mit den Niners sind wir war Wildcard? Nee, das war wahrscheinlich Divisional Round. Divisional Round in Dallas. Crazy. Gegen mein altes Team, Alter, und alle waren hier. Ich weiß gar nicht, es war vielleicht doch Divisional. Divisional oder Wildcard, whatever. Aber war geil, Alter. Die ganze Family war da, Alter. Das war Homecoming für mich, Alter, haben wir in Dallas, Alter. haben wir die Cowboys weggemacht, Alter. Was mega war, Mann. Das war geil.
Nice.
Special, Mann. Das ist special, Mann. Wenn du dir noch einen reindrücken kannst.
Ja, Mann. Was die Rico Dowdle-Situation noch krasser gemacht hat, der hat noch in der Woche vorher so gesagt, so, hey, y'all better strap it up. So, der hat so einen Warnung
geschlossen an
die Cowboys-Jungs.
Ja.
Dann im Game natürlich Business gehandelt. Ein paar so, in den USA ist gerade der Trend Belt to Ass, also dass die so, wenn man den Popo versohlt, Celebrations rausgehauen und wurde nach dem Spiel gefragt, wie er zu seinen Kommentaren steht und hat er gemeint, ja, was das Problem war bei den Cowboys. Und hat gemeint, ja, they weren't buckled up.
They better buckle up.
They weren't buckled up.
That's nice, Alter. Aber ganz kurz, ich muss ganz kurz Shoutout an meine Boys geben. Ich hab, wie gesagt, Cowboys, ich habe noch viele Jungs, die ich kenne dort. Dak, Alter, spielt auf einem krassen Level im Augenblick. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, ich glaube, die letzte Woche waren sie noch die Nummer 1 Offense, ich weiß nicht, wahrscheinlich Top 3 auf jeden Fall in Scoring Offense. Dak spielt out of his mind, auch ohne sein Star Receiver CeeDee Lamb. George Pickens, die Junge ballt. Und die schauen echt gut aus, offensiv. Aber auf der anderen Seite Defense, Katastrophe, Mann. Wide open, blown coverages, missed tackles. Und ich weiß nicht genau, was da los ist, ob das ein Personalproblem ist, ob das ein Coaching-Problem ist, aber die Defense schaut tough aus.
Wenn deine Defense am Struggeln ist, ist schwer, meiner Meinung nach. Ich habe im Group-Chat mit Jungs darüber geredet, weil ich habe einige Cowboys-Fans in meinem College-Group-Chat und ich finde immer, deine Defense über den Lauf von der Saison tut meistens ein bisschen langsamer werden. Also wenn du willst, dass deine Defense heiß anfängt, weil über den Lauf der Saison, Jungs verletzen sich, Jungs fallen aus, die Defense wird eher langsamer und du kannst in der Defense schwer so Spieler, finde ich, so Plug-and-Play reinpacken. Du kannst vielleicht einen Pass-Rusher oder sowas reinpacken, aber du kannst nicht strukturell irgendwie Linebacker jetzt signen, die dann sofort ready to play sind. Also deine Defense ist so ein bisschen, was du am Ende vom Trainingslager hast, ist, was du hast.
Ja.
Offense ist genau das Gegenteil. Deine Offense findet den Rhythmus normalerweise immer mehr und sollte über den Lauf von der Saison so ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen, meiner Meinung nach. Und am Ende der Season wirklich Richtung Playoffs, dann da hast du deine ganzen Trickplays drin, du hast wirklich alle Tools in der Rhythmus, Hand, weil du alles gepracticed hast, der Rhythmus ist da, du weißt, welche Tools du hast und sowas. Das heißt, wenn so deine Defense ein Fragezeichen ist, jetzt in der Saison, ist schwer, ist tough.
Sheesh, Alter. Ja, ich hab einige... So, man munkelt ein bisschen so ein paar Gerüchte, dass die sich noch ein bisschen verstärken wollen jetzt zu der, mit der Trade Deadline. Aber wir werden sehen. Das Problem ist, die brauchen halt einiges, weißt du? Und ich glaube, das Problem ist, es hat angefangen. Es fehlt an allem ein bisschen. Der Linebacker habe ich viel gesehen. Da ist nicht wirklich ideal. Und dann natürlich, Alter, der Micah Parsons Trade, Mann. Ich glaube, das kommt alles zurück da drauf, weil die einfach da, glaube ich, ein bisschen Ball gedroppt haben, dass sie einen ihren besten Playmaker einfach gehen lassen haben und dann
Backfield
ist tough. Both Corners, Alter. Sorry, Alter. Trayvon Diggs, Bro. War die, Alter. Ich schaue mir die Games ja wirklich an und Leute, es ist nicht so pretty, man.
Ist nicht schön. Bro, was wir ja alle nicht sehen von dem Micah Parsons Trade, ist halt auch einfach, was das so psychologisch vielleicht ausgemacht hat.
Yeah.
Du kennst es, wenn du jemanden hast, der so der Guy ist im Lockerroom, den alle ein bisschen in dem seinem Orbit alle leben.
Yeah.
Und dann tut das Franchise ihn schlecht behandeln oder die Relationship mit ihm kaputt machen und er tradet ihn dann, das hat Auswirkungen auf den Vibe im der gesamten Seite vom Ball. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass die Las Vegas Raiders auf einmal mit Max Crosby irgendwie in Spiele spielen, dass er ein Holdout machen muss und dass beide Seiten eine Schlammschlacht haben, den Medien, und sie ihn dann traden zu, keine Ahnung, den 49ers oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Vakuum hinterlassen würde.
Das ist mehr als nur
Persönlichkeit.
Das ist mehr als nur der Spieler auf dem Feld. Und alles, was, weißt du, da fehlt mehr als nur das.
Das sind Freundschaften, das sind Relationships, das ist auch eine Energie, eine Kultur, die da ist.
Auch einfach so ein bisschen das Vertrauen in deine Organisation, so, weißt du?
Ja, wenn die das zu ihm machen, was machen die mit mir?
Genau. Ja. Also ja, bei den Cowboys, das schaut alles nicht so gut aus, aber Ich hoffe, die kriegen die Kurve irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber da muss auf jeden Fall einiges getan werden. Ah ja, apropos Defense, Alter, lass über meine Jungs kurz reden. Ich will shout out an dieser Stelle über meinen Buddy, Alter. Fred Warner, was? Ah, tougher Break, Alter, für die sehr, sehr geschwächten Niners, Alter. Das ist irgendwie, ich gefühlt jedes Jahr kämpfen wir da mit den Verletzungen. Dieses Mal hat es Fred erwischt. Er war jetzt im 8. Jahr, was krass ist, muss man auch mal kurz Shoutout dazu geben. Der hat bis jetzt in seinen 8 Jahren in der Liga, hatte er nur ein Game gemisst bis jetzt. Ein Respekt. Game war inactive. Respekt, er war nicht wirklich verletzt, er war so ein bisschen angeschlagen, da war so ein, aber ein Game inactive. Er war halt super konsistent. Konsistent, ja, das ist das Wort. Konsistent. Ich hab's zu übersetzen im Kopf. Und jetzt, dass das fehlt, ist riesig, Mann. Das ist ein. Ja. Wir reden von Aura, Alter. Mhm. Digga, Fred ist.
Plus 9000.
Alter, ja. Erst alles, Mann, da draußen. Der sprüht das aus, ganz ehrlich. Dieses, alle gucken auf ihn. Wenn es um Alignment geht, Calls, Tendencies, Alter. Er macht alles da draußen, weißt du? Er ist halt der unangefochtene Vocal Leader da draußen. Und jetzt ohne ihn, Alter, tough, Mann. Ich habe ihm auch direkt danach geschrieben, Cam, mein ältester Sohn, ist ein Riesen-Football-Fan. Jede Woche schaut alle Games an und schaut Red Zone und kennt alle Namen und er nennt ihn immer Freddy. So, was ist los mit Freddy? Und dann haben wir Freddy gefacetimed und dann hat er gesagt, hey, it's all love, wir sind alle, wir sind gut, we're coming back stronger und hat Cam ein bisschen encouraged, weil Cam ein bisschen traurig war, ne, dass sein favorite Defense-Spieler verletzt ist, aber also war super, aber, mega von ihm, krasser Typ, Fred ist ein richtig, richtig guter Mensch und
gute Besserung an ihn, Bro. Was für ein Leben, das dein Sohn aber auch leben kann, Bro. Das ist halt auch nice. Bro, wenn ich mir überlege, so als Kind, ich weiß noch, ich habe übertrieben geweint, zum Beispiel als die deutsche Nationalmannschaft damals 2002 gegen Brasilien verloren hat, im World Cup. Das war, glaube ich, im Finale damals.
Ja.
Wenn ich mir überlegen könnte, dass so keine Ahnung, mein Dad so sagt, komm, lass kurz Oliver Kahn FaceTime.
Lass ihn anrufen, alles ist gut. Ja, ne? Ja, der war schon krass, Mann.
Ja. Nee, man, aber tough. Also ich weiß nicht, wir reden ja immer darüber, so die verschiedenen Art und Weisen, wie du Football machen kannst. So Player-Friendly, 49ers, West Coast. Mhm. Du bist nur ein Stück in der Maschine wie in New England. Beide Wege scheinen irgendwie ein bisschen zu vielen Verletzungen zu führen. Ja? Wenn du dein Team nicht gesund halten kannst, und ich weiß ja nicht, wer Strength and Conditioning und sowas macht in 49ers, aber Gesundheit ist eigentlich über alles. Wenn die Spieler einfach nicht spielen können, dann ist es egal, dann spielt es keine Rolle, was für Plays du hast.
The best ability is availability.
Availability.
Weißt du musst einfach, du musst auf dem Feld stehen, also sonst bringt das ja alles nicht. Aber es ist ganz komisch, weil wir haben oft schon drüber geredet, die machen alles super scientific, Load Management und auch echt Low Impact Zeug, weißt du, kein Pads, außer die Hälfte der Saison hast du Heavy Pads an und danach wird fast nicht mehr gehittet, also viel Walkthroughs und das alles. Und die Verletzungen sind irre, Mann. Mhm. Du schaust, ey, die beiden Top Receiver sind raus, der Starting Quarterback ist raus, jetzt der Starting Middle Linebacker Superstar ist raus, Superstar, D-End, Nick Bosa, ACL aus fürs Jahr raus. Und was weiß ich, wie viele unzählige mehr. Aber das Problem ist, wir kämpfen damit jedes Jahr. Auch als ich dort war, war genau dasselbe.
Nee. Das ist so meiner Meinung nach war das, was euch dann am Ende gefehlt hat, um damals in den Super Bowl zu holen, weil eure Mannschaft zu depleted war.
Also irgendwas ist da im Wasser, dass das jedes Jahr passiert. Aber ich weiß nicht, ich kann nicht meinen Finger drauf teilen, hey, das ist, was wir falsch machen und deshalb ist es so gewesen. So. Aber ich weiß, irgendwas muss sich ändern. Ich wäre ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich überrascht, wenn die nicht irgendwie schauen, so hey, intern, so hey, irgendwas stimmt hier nicht. Und müssen vielleicht muss jemand gehen, vielleicht müssen wir jemand anderen reinbringen oder jemanden dazu adden. So irgendwas muss hier von der medizinischen Seite sich ändern.
Sich ändern,
ja. Cray, cray. Aber okay, lass mal ganz kurz über das Game reden. Wir müssen kurz ein Shoutout an deinen Erzrivalen geben. Nein, das haben das Game natürlich verloren, das war ein knappes Ding, aber Tampa hat aufgedreht, Mann. Und da müssen wir Shoutout an den Typen, Alter. Baker Mayfield, Alter. Dritter und 14. In der Tief, Alter. Bricht drei Tackle für einen Sack und rennt das Ding für 14 Yards für einen First Down und dann haut er danach eine Bombe auf seinen No-Name Receiver. Der Typ hat so viele Injuries auf seinen Receiver und alle seine drei Top-Receiver sind draußen. Denkst du, Baker Mayfield juckt das? Hey, it's just another day in paradise, baby. Ey, ich bin Baker-Fan, I'm sorry. Aber ich muss, selbst gegen meine Niners habe ich riesen Respekt für den Typen. Er spielt im Augenblick auf MVP-Level, Mann. Man muss ey, krass. Aber ich weiß, es ist schwer für dich, fällt dir schwer, aber ein paar positive Worte über seine Performance im Augenblick.
Na, auf jeden Fall. Also es ist leichter für mich, über Baker seine Blumen zu geben, als irgendjemand in Kansas City. Er spielt zurzeit mit einer Toughness von, keine Ahnung, einem Josh Allen oder einem Cam Newton oder sowas. Hat gleichzeitig aber diese Playmaking-Ability von einem Lamar Jackson, von einem Patrick Mahomes, bringt die Bälle an. Und was der X-Faktor ist und was ein Gefühl ist, das ist das beste Gefühl im Football, meiner Meinung nach, ist, wenn du einen Quarterback hast, wo du weißt, wenn die uns den Ball zurückgeben und nicht mit mehr als zwei oder drei Touchdowns vorne liegen, wenn vier oder weniger Minuten auf der Clock sind, wenn du weißt, dass es Ballgame ist, sobald du den Ball zurückbekommst mit zwei Minuten oder eine Minute 30, das ist, glaube ich, als Verteidiger muss es das geilste Gefühl sein, aber auch als Offense-Spieler ist es amazing. Just give him a jedes Mal, wo ich mit 12 gespielt habe, wo Brady noch der Quarterback war, Digga, wenn der Punt zurückkam mit 90 Sekunden auf der Clock, habe ich gewusst, okay, wir gehen jetzt da raus. Two-Minute Offense, ich werde nicht auf dem Feld sein, aber es ist Two-Minute Offense und die Jungs werden das Feld runter marschieren. Und wir machen Field Goal oder machen Touchdown, gar keine Frage, ohne drüber nachzudenken. Und ich finde mittlerweile ist Baker Mayfield wirklich in dieser Kategorie von Clutch auf jeden Fall drin. Ist egal, wenn du ihm den Ball zurückgibst am Ende vom Spiel.
Wer ist der Number One für dich?
Was so Clutchen das angeht, für mich Tom Brady, keine Frage.
Nein, aktuell.
Im Clutch-Faktor?
Glaubst du, Baker ist Number One?
Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall.
Ja, er ist schon krass, aber ich denke, was Mahomes gemacht hat schon wieder am Wochenende gegen Alter. Ich Mahomes, Digga, schreib Mahomes noch nicht ab, Alter. Der Typ ist auch, Alter. Der sagt, hey, ist nicht so schnell, Alter. Mahomes ist auch the truth, immer noch. Krass.
Auf jeden Fall. Ich finde.
Gegen Lions, Alter. Ich meine Lions, ich weiß nicht, wie gut der Defense ist, aber der Typ, Mann.
Kansas City ist eine Situation, wo die Medien haben natürlich schon wieder zu viel gesagt. Die Medien haben natürlich die Jungs schon wieder zu viel abgeschrieben und sowas. Ja, das ist immer noch eine gute Mannschaft, gut gecoachte Mannschaft. Die werden jetzt gerade wieder gesünder. Yeah. Die kriegen jetzt gerade wieder Jungs zurück, die ihnen gefehlt haben.
Digga, ich sag's dir, die werden genau abspielen. Die werden wieder in einem Mix sein. Die werden wieder wahrscheinlich AFC-Championship irgendwie reinkommen. Aber er hat uns, ganz ehrlich, wir reden gerade vom Klatschfaktor. Er hat uns wieder dran erinnert.
Baker's up there.
Nee, ich rede jetzt von Mahomes kurz. Aber
Mahomes?
Ja. Aber Baker, zurück zu Baker. Baker ist absoluter Football-Guy. Es macht Spaß, ihm zuzugucken. Ja. Weil er einfach so tough, wie er die Position spielt. Er ist dieses Fighter-Mentality, dieses, ey, put the team on my back, Alter. Ihr müsst euch nichts Sorgen machen. Ich hab euch. Wir kümmern uns nicht drum. Es ist nice, Mann. Shoutout an Baker, Mann. Obwohl er dir viel Schmerz bereitet hat in deinem Leben. Alrighty, nächstes Update. Wir haben unser erstes Head Coach Entlassung der Saison. Tennessee Titans entlassen. Wie heißt er? Head Coach Callahan? Wie heißt er?
Brian?
Callahan. Oh man, das sollten wir nicht wissen. Aber egal, haben ihn entlassen nach einem 1-5 Start. Meinung dazu. Zweites Jahr erst. Also, die haben ihm nicht viel Zeit gegeben.
Ja, Brian Callahan. Ja.
Brian Callahan, there you go. Yeah.
Ich bin kein Fan davon, aber ich bin.
Ist früh, ne? Also 1,5 Jahre, also oder was weiß ich. Wir haben letztes Jahr haben wir 17 Games plus jetzt 6. Wir haben ihm 23 Games gegeben.
Ich bin kein Fan davon hinter dem Hintergrund, aber was die Titans allgemein als Organisation gemacht haben. Ja. Du hast zuerst einen neuen GM geholt, du hast Vrabel gefeuert, dann einen neuen GM eingestellt, den GM gefeuert. Also jedes Mal versetzt. Du hast nie einen GM geholt und hast den dann den Coach einstellen lassen, sondern du hast sozusagen einen neuen GM geholt, dann hast du den GM, den Coach feuern lassen, gefeuert, den der geholt hatte, einen neuen Coach reingeholt, den GM gehen lassen, sodass immer ein GM-Coach-Pairing entstanden ist, das die sich nicht auf Liebe basiert. Ja. Oh mein Gott. Das und das ist einfach ein Haufen, das ist ein zu viel Rocking im Boot.
Das funktioniert nicht. Davon. Das ist ja wichtig, Leute, dass ein GM und ein Headcoach müssen ja Hand in Hand arbeiten. GM ist normalerweise dafür zuständig, für den Draft, der bringt das Talent rein und der Coach coacht diese Spieler. Und wenn da keine, wenn nicht auf derselben Wellenlänge sind, dann bringt der GM irgendwelche Spieler rein, die nicht dem, was ist das Wort?
Der Vision, oder
wie wir vorhin erwähnt haben, der Kultur.
Der Identität.
Des Coaches entsprechen. Und dann natürlich, dann klickt das nicht alles. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass die Titans da so immer hin und her geswitcht sind. Aber ja, das erklärt natürlich einiges. Aber trotzdem finde ich es nicht genug Zeit. Ich finde 1,5 Jahre nicht genug Zeit, um wirklich deine Identität auf das Team zu setzen. Verstehst du? Das sind ja nicht.
Du hast gerade deinen Quarterback gedraftet.
Ja.
Du hast, dieser Coach hat jetzt einen Quarterback gedraftet und jetzt wird dieser junge Quarterback wieder unter einem Headcoach spielen, der ihn nicht gedraftet hat. Da geht's gerade weiter.
Ja, das ist ja dasselbe. Ich meine, hast du diesen Stat gesehen, dass die letzten drei oder vier First Overall Pick Quarterbacks in der genau selben Situation waren? Die haben in dem ersten Jahr wurde ihr Headcoach gefeuert. Es war Bryce Young, hatte Frank Reich damals, dann Caleb Williams hatte Coach Eberflus vorher in seinem ersten Jahr, jetzt Cam Ward und ich glaube, da war sogar noch einer mit dabei. Weiß ich nicht, aber Irrsinn. Und es gibt gibt ja den Quarterbacks keine Zeit, sich wirklich an dieses System zu gewöhnen, gibt denen ein bisschen Zeit, da sich an das NFL-Speed zu gewöhnen. Weißt, das ist ja ein komplett, ey, wir sind gerade noch, ich war vor 6 Monaten noch im College. Lass mich erstmal ankommen, weißt du, und dieses System wirklich lernen und Fuß zu fassen wirklich. Nee, boom. 6 Spiele in, Headcoach raus und neuer rein. Ja, absolut. Bin ich kein Fan von, Mann. Ist zu früh für mich, aber vor allem nach 2 Jahren, weißt du. Gibt dem Jungen ein bisschen mehr Zeit, aber Tennessee, ich gehe in eine andere Richtung. Wird interessant sein, zu sehen, wen die da wählen, ob die einen intern als Headcoach machen, Interim Headcoach, oder ob die da von außen jemanden reinholen, aber wir werden sehen.
Mullen, will ich sagen.
Ist er schon im Team?
Älterer Guy. Mike McCoy.
Mike McCoy,
ja. Wurde announced.
Okay. So, ja. Was gibt es für eine Message an das Team, würdest du sagen? Ist es so, wir versuchen das zu retten, oder ist es mehr so, hey, wir geben auf und versuchen nächstes Mal nochmal?
Wir wissen, welche Zeit es ist. Am Ende von diesem Jahr sind wir alle hier raus. So, ja. Das ist meiner Meinung nach die realistische Perspektive. Ja. Oder zumindest wird es die Perspektive von ein paar Leuten sein. Mhm. Ja. Und in so einer Interim-Situation tust du das Ding nicht ins grüne Wasser fahren. Ja, du kannst damit vielleicht, jetzt, du hast vielleicht kurzfristig Success damit. Sogar lass die Jungs sehr erfolgreich sein. Und du sagst, du verlängerst jetzt den Interim-Headcoach. Dann hast du aber ja trotzdem einen Staff, der nicht ganz von diesem Interim-Headcoach kommt. Und du hast einen Roster, der nicht die Vision von diesem Interim-Headcoach ist. Bestes Beispiel dafür, meiner Meinung nach, ich habe das aus eigener Kraft erfahren, war die Situation bei den Raiders. Mhm. Du hast wegen Vibes, klar, nicht Erfolg war eine Sache, aber du hast wegen Vibes entschieden, den Headcoach zu feuern. Packst dann ein Interim rein, der halt bei einigen Leuten eben sehr beliebt ist, ja, der dieses zu den Medien sprechen und zu den Leuten sprechen sehr gut macht.
Ja.
Der natürlich auch, der hat Kollege ist ein sehr erfahrener Spieler, Coach etc., hat einen Super Bowl gewonnen und sowas, weiß, wie er mit den Medien umgehen muss, hat das Spiel sehr gut gespielt, muss ich die Props geben. Aber du hast dich damit in eine Situation manövriert, wo dann, okay, jetzt hat er die Zügel in der Hand, es läuft ein bisschen besser, auch nicht wirklich rund, ja, du verpasst trotzdem die Playoffs, wirst jetzt aber sozusagen von deiner Fanbase gezwungen, ihn als Head Coach einzusetzen, tust ihn dann aber auch in eine Situation bringen, wo du ihn mit einem anderen GM pairst und jetzt muss er sozusagen eigentlich, jetzt fängt er seine Arbeit erst wirklich an, weil jetzt tut er den Roster umstrukturieren, tut Leute wie mich rauskicken und seine Jungs da reinpacken. Und dann hast du wieder ein Jahr, was eigentlich immer noch, wo du weiterhin im Rebuild bist, wo dann immer noch nicht, okay, wenn es dann nicht läuft, was machst du dann? Mhm. Dann tust du sowieso das Haus ausräumen. So, ja, dann fegt das Haus jetzt schon direkt aus. So, weißt du, ich meine, so, ich glaube halt, wie du es drehst und wendest, du hast es jetzt schon wieder hochgesprengt. Wenn du sowas hochsprengst, dann spreng es richtig hoch. Dann beißt einen sauren Apfel, ihr seid jetzt für die nächsten 2 Jahre Minimum weiterhin im Rebuild. Ihr habt einen guten Quarterback, aber also ihr habt euren Franchise-Quarterback eigentlich schon gefunden.
Ja.
Da musst du jetzt halt einfach durch. Jetzt musst du durch dieses Jahr irgendwie durchkommen und dann nächstes Jahr nochmal von vorne.
Also du hättest durch die Saison, du hättest Callahan gehalten durch die Saison.
Ja. Lass wirklich sehen, wo das Ganze hinführt. Vielleicht finden wir dieses Development am Ende des Jahres und du musst da als Franchise wirklich dich zu dem Head Coach bekennen.
Yeah.
Du musst als Ownership da rausgehen und sagen, hey, für dieses Jahr, egal was passiert, ist es unser Head Coach.
Am Ende des Jahres bin ich 100% bei dem Mann. Alter, das ist so früh, Mann. Wir haben 11 Spiele noch, Minimum.
Ja. Auch um so Lockerroom-Geschichten zu beenden und keine Ahnung, denn in diese Coaching-Staffs sind auch keine Monoliths. Also sie sind auch nicht geschlossen zusammen manchmal. Ja, du hast in diesen Coaching-Staffs auch ein bisschen Parteien und Leute, die in eine andere Richtung ziehen und sowas.
Ja.
Du brauchst da als Head Coach wirklich eine Ownership und GM, die einfach sagen, hey, für diese Saison ist gar keine Frage, diese Saison.
Ja.
Am Ende des Jahres überlegen wir es neu, aber für dieses Jahr ist die Sache gegessen. Ansonsten hast du jetzt hast du nichts Halbes und nichts Ganzes.
Mhm, mhm. Ja, bin ich 100% bei dir. Lass vielleicht auf die anderen Teams gucken, wo die Head Coaches vielleicht auf dem Hot Seat sind. Ich denke, das Nummer 1 Team, das da rausspringt, ist die Miami Dolphins, würde ich sagen.
Heiß.
Da stellt sich die Frage, aber die sind competitive. Du musst sagen, die haben die letzten 2 Spiele zwar auch verloren, aber es ist trotzdem sehr knapp und die spielen noch okay in Football, so weißt du? Mhm. Wo du sagst, hey, das Produkt ist schon gut, wir kommen nur nicht über den Hump, so wo wir sagen, hey, wir closen das Ding zum Schluss. Siehst du ihn die Saison beenden oder was hältst du davon?
Ich kenne die Ownership-Situation da nicht genügend.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass Mike McDaniel sich in die nächste Saison sozusagen retten kann. Weil eigentlich alles, was er braucht, ist, dass es tendenziell besser wird über den Lauf der Saison.
Ja.
Und dann lass mich ins nächste Jahr gehen und den Roster ein bisschen resetten. Ein paar neue offensive Tools finden für Tua etc. Und ich glaube, da war einfach zu viel. Die Jungs hatten Erfolg und dann hat man an denselben Leuten festgehalten, weil du eben Erfolg hattest und du hast nicht genügend frisches Blut, frische Energie reingebracht. Weißt du, ich meine? Das ist Tyreek und Tua. So, that's it.
Ja, wird interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, bei ihm ist er erst im Jahr 4 jetzt. Ich glaube, er hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Da könnte es halt schon so ein Ding sein, wo die Ownership sagt, okay, wir würden ihm nicht viel Geld schulden, vielleicht lassen wir ihn die Saison noch fertig spielen und dann schauen wir, dass vielleicht in eine andere Richtung gehen. Könnte ich mir gut vorstellen, weil ein gutes Experiment, ich denke, 4 Jahre ist gut. Das gibt dir eine gute Sample-Size, wo du sagst, hey, was haben wir mit ihm? Hat nicht funktioniert, dann sagen wir, hey, lass weitermachen, aber nochmal zurück zu den Titans zu bringen, Alter, 1,5 Jahre, ich bin noch, Alter, das ist nicht genug. Aber okay, wir haben Aaron Glenn, 0 und 6.
Sag's nochmal für alle, die es nicht gehört haben. 1,5 Jahre, das ist nicht genug.
Everyone in the back, die es noch nicht gehört haben, ist einfach nicht genug. Aaron Glenn natürlich in seinem erstes Jahr dauert immer ein bisschen, du übernimmst natürlich ein Roster, das wie zu deinem Punkt, du hast es nicht komplett zusammengestellt, du kriegst oftmals Spieler, die schon im Team waren und du musst einfach, es dauert einfach ein bisschen, bis du so deinen Stempel auf das Team setzen kannst. Aber trotzdem ist wahrscheinlich von der Außenperspektive und auch vom Ownership ist nicht genug, was die im Augenblick machen, muss man so sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er schon auf dem Hot Seat ist, ob das man überhaupt sagen kann in seinen ersten 6 Spielen, aber wie beurteilst du die Situation?
Ich würde sagen, ein bisschen nur wegen der Geschichte da. Also es ist eher eine, Jets ist ein Hiring und Firing ein bisschen von Coaches.
Yeah.
Könnte ich mir vorstellen, dass die da vielleicht sich das nicht super lange anschauen.
Ja, ich meine, wir haben es ja gesehen, dass Coaches wirklich nach der ersten Saison schon gefeuert werden. Haben wir mit deinem Buddy in den Raiders gesehen.
Das war auch eineinhalb.
Ja?
Oder du meinst den Interim.
Pierce. Ja. Pierce wurde nach einem Jahr gefeuert, ne? Oder
nicht? Ja, genau.
Und dann
ja.
Natürlich in New England. Mayo.
Oh ja, Mayo, ja.
War nach einem Jahr weg. Wer noch? Ich glaube, das sind mal die zwei letzten beiden, die relativ schnell weg waren. Mayo war krass, war ein Jahr, boom, nicht gut genug. Der war so ein Platzhalter, so ein bisschen. Man weiß nie in dieser, das ist ein Billion-Dollar-Business und du weißt nie, was die Owners denken und sagen, hey, wenn da jemand vielleicht available gemacht wird, der vielleicht, hey, der könnte das Schiff in eine bessere Richtung lenken. Du weißt nie, scheiß drauf, dann schulden wir ihm in 4 Jahre von seiner Salary. Egal, du bist raus und hey, nächster rein. Weißt du? Alrighty. Ein bisschen College Ball reden, einiges passiert. Yeah. In der College-Welt. Wir hatten auch ein Big-Time-Firing. Einer der longest-tenured Head-Coaches. Er war 12 Jahre lang bei Head-Coach der Penn State University. Also eigentlich ein historisches, sehr, sehr gutes Programm. Wurde jetzt nach einem 3-3 Start gefeuert. Benjamin Franklin. Sein Name ist wirklich Ben Franklin.
Ja, Bro.
Mr. Ben Franklin. Wurde gefeuert, was absoluter Irrsinn ist, weil er noch 7 Jahre auf seinen Vertrag übrig hatte. Und er wird
sag den Leuten, wie viel diese Universität ihm weiter bezahlen wird.
Alter, Leute, die schulden ihm noch. Also mit Coaches ist der komplette Vertrag wird ausgezahlt. Da ist nicht, hey, so Hälfte ist garantiert. Nee, der komplette Vertrag ist garantiert. Die schulden ihm noch 49 Millionen Dollar. Alter, über die nächsten, ich glaube, es wird über die nächsten 7 Jahre ausgezahlt. Also was weiß ich, wie viele Millionen der da im Jahr noch macht. Aber ja, dafür würde ich wahrscheinlich auch sagen, hey, wo unterschreibe ich und welche Tür nehme ich? Wo wollt ihr mich haben? in so einem Programm ist halt natürlich einfach, der Standard ist so hoch, dass du sagst, hey, mit einem 3-3-Start geht nicht. Wir waren letztes Jahr noch in den Playoffs.
0-3 im Conference-Play.
In ihrer Conference-Play und auch nicht gegen jetzt gegen irgendwelche Big Brecher-Schulen verloren, weißt du?
Das geht natürlich und allgemein nicht. Einfach so ein bisschen underperformed über absolut. Seine gesamte Tenure. Ja. Der kam rein mit viel Hype, weil er damals das Vanderbilt-Programm zu einem Competitor gemacht hat.
Ja?
Also die Vanderbilt hatten da so eine Phase 2012, 2013.
Er war 12 Jahre bei Penn State. Also.
Ja, 11, 12, 13 oder sowas war Vanderbilt sehr, sehr gut unter seiner Hand. Und Penn State war immer sein Traumjob. Er ist dann darüber... Und hat auch gut angefangen, aber im College hast du in der SEC die klassischen Rivalitäten zwischen uns, Tennessee, Florida, Alabama, Georgia, diese ganzen Schulen. Und dann hast du aber auch im Norden, in der Big Ten, diese großen Rivalitäten zwischen Penn State, Michigan, Ohio State.
Oh, ja.
Und diese, da ist es wirklich, wenn du diese Spiele nicht gewinnen kannst, wenn du Michigan nicht schlagen kannst regelmäßig und sowas, dann bist du da als Head Coach irgendwann einfach raus, weil absolut. die Leute
du kannst
akzeptieren das nicht.
Du kannst den besten Record haben, das kann das einzigste Spiel sein, das du jedes Jahr verlierst. Wenn du bei Ohio State bist und Michigan nicht schlagen kannst, Alter, die machen das ein paar Jahre mit, dann bist du raus. Oh, es ist crazy.
We lost them 2 years in a row. I can't believe. Get
du
rid
kannst
of them.
Nicht gegen unseren bitteren Rivalen kannst du nicht verlieren. Das ist das Game, das am meisten bedeutet. Jedes Jahr.
Da war es vorbei für ihn.
Was sehr krasses Game war, Indiana gegen Oregon. Das war Nummer 7 gegen Nummer 3. Indiana, ich weiß nicht, da Midwest, irgendwas im Wasser, ey, die
kochen. Indiana, du musst dazu sagen, Indiana ist keine Footballschule.
Na, absolut.
Indiana ist eine Basketballschule. Ich glaube, Basketball wurde da erfunden, glaube ich, oder sowas, oder hat da, ja, keine Ahnung, angefangen. Indiana ist eine Basketballschule. Mhm. Der Footballprogramm war ein kompletter Nebengedanke und die haben aber einen Headcoach geheiert, Cignetti.
Der Typ ist krass, Mann. Schau dir mal seine Interviews an. Der Typ ist krass, Mann.
Ja, der Typ hat auf jeden Fall, der hat Aura, ja, würden die Kids sagen. Ja, der Juice. Und eine Sache, die ihn für mich sehr sympathisch gemacht hat, ist, er hat gesagt, hey, mich jucken 5 Stars nicht so sehr. Was ich möchte, ist jemand, der kommt mit der richtigen Einstellung, den ich entwickeln kann. Mhm. Und als ehemaliger 3-Star und ich glaube, als jeder International-Spieler sollte es da ein bisschen aufhören, weil das ist was heutzutage ganz, ganz wenig passiert. Ja. Gerade in dem Hintergrund von NIL und sowas, die großen, ja, Schulen wollen sich einfach die großen Recruits kaufen und fertig. Ja. Und dass jemand wirklich noch das Handwerk macht von, hey, ich habe hier Spieler, die vielleicht noch nicht ganz auf dem Level sind, aber die ich entwickle für 2-3 Jahre, und dann so eine Leistung auf den Platz stellen, also wirklich Hut ab, das ist sehr, sehr cool zu sehen.
Sehr, sehr cool zu sehen, ja, und wurden damit belohnt mit ihrem Sieg, sind jetzt das Nummer 3-Ranked-Team in the country. Ja.
Unheard of. Dieses College-Ranking sieht ganz wild aus.
Ist ganz wild, ja. Ich hab Jakob gerade schon ein bisschen Shit gegeben, weil die ersten 3 sind keine SEC-Teams und er claimt ja immer, SEC ist die beste
Conference. Das passiert jedes Jahr. Also seitdem diese College-Playoffs und sowas drin sind, jedes Jahr sind da oben für mich Teams, wo ich vorsichtig sein muss. Weil ich sage, okay, Respekt an deinen Record, ja. Respekt an, dass ihr ungeschlagen seid.
Aber ihr spielt keinen.
Aber wen habt ihr geschlagen?
Ja, ja, ey, und das Krasse ist, ich weiß, ich gebe dir immer Shit, aber ich bin bei dir, weil ich mir diese Dokumentation auf Netflix angeguckt habe, die heißt Any Given Sunday. Das ist eine Doku über die SEC. Hast du das Ding gesehen?
Nein, noch nicht.
Alter, ziehst du rein, es ist crazy. Es geht über die 2024er SEC-Saison und jedes Team wird ein bisschen gehighlightet. Jede Woche ist ein absoluter Dogfight in der SEC. Jeder ist gut. Verstehst du? Da kannst du nicht mal, hey, du hast vielleicht deine Out-of-Conference-Games, aber die In-Conference-Games jede Woche ist ein absolutes, du kannst da nicht slacken, verstehst du? Jede Woche musst du dein absolut Bestes bringen. Und von dem Standpunkt her ist die SEC auf jeden Fall die beste Conference, weil, und deshalb ist es wahrscheinlich ganz ehrlich, diese Teams haben auch alle Losses, weil eben jede Woche, du spielst, du musst jede Woche dein Bestes bringen.
Es ist zu nah aneinander.
Es ist echt so. Das, die Competition ist so tight, dass ab und zu musst du einfach verlieren, verstehst du? Obwohl du vielleicht ein besseres Team bist, wie diese Big Ten, Big 12 Teams.
Ja. Für mich, ich habe gelernt, die Big Ten zu respektieren.
Ja.
Weil Teams wie Ohio State, Teams wie Michigan immer extrem gut gecoacht sind und performen. Wenn sie in einem Matchup sind gegen ein SEC-Team und sowas, kommen die Jungs und spielen wirklich, spielen hard-nosed tough Football. Also muss ich ihnen ihren Credit geben. Auch wenn sie in der Big Ten hast du ein paar Schulen, die für mich sus sind. Das heißt, es ist nicht jedes Jahr, also nicht jedes Spiel in der Big Ten ist crazy, aber du hast die meisten verrückten Games neben einer SEC-Schule. Was für mich dann immer so, ich sag so, okay, come on, ist dann, wenn Leute anfangen mit Pac-12 und ACC-Teams, wo ich sag so, okay, du spielst gegen Wake Forest, Demon Deacons, gegen Duke, gegen North Carolina, so, bitte hör auf. So, mit deinem, auch wenn du ungeschlagen bist, so in Miami oder sowas, oder Oregon, ging mir immer gegen den Strich, es ist nicht dasselbe.
Ja, ja. Nee, bin ich, nachdem ich diese Doku gesehen habe, bin ich bei dir. Aber nichtsdestotrotz, schaut an die Teams, wir sehen die Top 5, wir haben Ohio State Number 1, Miami auf 2 ist krass für mich. Und Shoutout an diesen Quarterback, wie heißt der, Carson Beck, der Typ Carson kam Beck. Letztes Jahr von Georgia, Alter, dreht durch bei Miami, macht sein Ding.
Shit. 4 Millionen NIL-Deal.
Krass. Ey, smart, smart Dude, der wollte fast in die NFL gehen, sagt, hey, Miami bietet mir 4 Millionen, bleib so lange im College, wie du kannst, die Kohle kannst du, NFL geht nirgendwo hin, nimm die 4 Millionen mit, Alter, hab deinen Spaß im College, vor allem in Miami, ihm geht's gut da unten, er macht sein Ding, Indiana auf 3, wie gesagt, Texas A&M, das erste SEC-Team ist auf 4 und dann Ole Miss auf 5, Bama auf 6, Mann, hey, wir arbeiten uns auch wieder Und dann haben wir ganz unten irgendwo auf der 11 ist Tennessee.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also Tennessee, wir haben einen stabilen Sieg eingefahren gegen Arkansas.
Ja.
Ich gebe jetzt mal ein ehrliches Review. Wir sind eine stabile Mannschaft. Wir gewinnen unsere Spiele.
Ja.
Wir machen zu viele Fehler und wir sind nicht konsistent genug, würde ich sagen. Also dieses Spiel zum Beispiel gegen Arkansas jetzt dieses Wochenende, wir hatten das Ding eigentlich schon in der Tasche und haben die dann aber zurückkommen lassen, dass es knapp wurde. Ja. 34-31 am Ende gewonnen. Mhm. Aber wir haben Arkansas einfach viel zu gut aussehen lassen.
Wer hat da gecoacht? Weil ich hab gesehen, die haben auch ihren Headcoach gefeuert, ne?
Ich weiß gar nicht.
Ja, ja, die haben letzte Woche, glaube ich, ihren Headcoach gefeuert. Ja, aber sehr gut.
Arkansas ist eine Spielmannschaft. Aber wir haben da gewonnen. Was ich sagen möchte, ist, dass wir haben jetzt den Third Saturday in Oktober direkt um die Ecke. Also dritter Samstag im Oktober. Cigar Week ist Tennessee, Alabama jedes Jahr. Das Datum verschiebt sich immer, der dritte Samstag im Oktober, weißt du, was Sache ist. Und das ist für mich jetzt so das Spiel, wo sich zeigen wird, okay, spielen wir dieses Jahr ganz oben mit dabei oder haben wir einfach nur ein gutes Jahr?
Mhm.
Wir werden ein gutes Jahr haben, aber das ist so ein Spiel, wo sich halt die Spreu vom Weizen trennt, wie man es in Deutschland sagt, weil wenn du zu den Besten gehören willst, wenn du wirklich mal eine realistische Chance haben willst, um die National Championship Konversation überhaupt da mit dazuzugehören, dann musst du halt einfach Alabama schlagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. An dieser Stelle auch immer Shout out Texas. Hat im Red River Rivalry OU ist Nummer 6 gerankt. Haben sie weggemacht, ey. War geil.
Arch Manning. Also mich würde es nicht überraschen, wenn diese ganze Arch Manning-Saga mal damit endet, dass er halt doch ein ganz stabiler Quarterback sein
wird. Ja,
also wurde er hier komplett begraben von den Medien über Wochen, aber ich glaube,
der braucht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, eine Saison ist nicht genug. Ich denke, der soll im College bleiben für nächste Saison und dann, ich glaube, der wird auf jeden Fall sein Ding machen.
Wyoming,
ganz kurz, Wyoming, Alter, wir haben einen Sieg eingefahren, war sehr gut nach drei Niederlagen hintereinander. Wir haben 2-0 gestartet, 3 hintereinander vergeben und jetzt wieder eine gewonnen. Wir sind 3-3. Krasses Game, wir waren hinten das ganze Game über, was waren wir denn hinten? 28-14, das ganze Game. Der Junge von San Jose State, gegen die wir gespielt haben, der Slot Receiver hat einen Rekord aufgestellt. Der Typ hatte 4 Receiving Touchdowns in der ersten Halbzeit.
In der ersten Halbzeit. Oh mein Gott.
Das war ein Conference-Record, Alter. Shit. Aber die haben, danach hat die Defense dicht gemacht. Die haben nicht nochmal gescored. Die haben 28 Punkte der ersten Halbzeit gescored. Er hat alle 4 Touchdowns gehabt. Und das war's. Und dann haben wir das Ding langsam zurückgefightet. Er hat einen Pick 6. Das hat das Ganze angekurbelt. Mhm. Und dann sind wir zurückgekommen und haben zum Schluss, also 21 unanswered points gescored und haben das Ding gewonnen. Nee, 28 unanswered.
28 unanswered.
There you go. Gutes Wochenende für College Ball für uns.
Für die Boys.
For the good guys. Das war's auch schon mit College Ball.
Nice. GCU Updates.
Was haben wir noch? Game Changer Rundown. Ganz kurz ein paar Updates aus der Sportwelt.
Schnelle Fragen.
Sportwelt, ja, ganz schnell. Die Atlanta Falcons letzte Nacht gut ausgesehen. Defense solide. Jeff Ulbrich hatte ein bisschen, ein Skandal. Sein Sohn hatte die Nummer von Shedeur Sanders geklaut während dem Draftprozess und hatte ihn angerufen, hatte ihm einen Prank-Call gegeben und irgendwie erzählt so, hey, better sit tight, wir draften dich noch nicht und so. Und dann hat sich ein bisschen Spaß erlaubt. Jeff hatte dadurch auch eine Riesenfeine erhalten. Es war echt viel, ne? Ja, aber jetzt glaubst du jetzt dadurch, dass die ein bisschen performen und so, ist das alles so ein bisschen vergessen und vergeben? Oder wie siehst du das?
Bro, ich glaube, der Key für die ganze Ulbrich-Familie ist, dass die Falcons dieses Jahr eine stabile Mannschaft sind und eine stabile Defense spielen. So, ansonsten ist es so eine Mark auf deinem auch so Professional Record einfach, weißt du, wo so du wirst in 5 Jahren, werden die ihn das noch fragen, wenn sie ihn irgendwo einstellen wollen oder so.
Yeah.
Ja, was war denn damals die wirkliche Story und so? Und ja, Digga, das Beste, wie du so den Stink abwaschen kannst, ist, indem du gewinnst.
Yeah.
Und ich glaube, die Falcons Defense hilft ihm da gerade, greift ihm ein bisschen unter die Arme.
Alter, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so als Dad, Alter. Wie sauer musst du gewesen sein, Alter? Ich so, boah, du zahlst mir jeden Penny davon zurück, Alter. Alter, wie hat der denn die Nummer bekommen, Alter? Hat ihn die irgendwie abgezogen, weißt du, ob er ins Handy rein ist?
Und ja, aber du kennst doch, denkst dir als Elternteil denkst du ja nicht so, ja, dein Handy ist halt da, du hast wahrscheinlich nicht mal einen Code oder sowas drin, sondern es liegt da einfach irgendwie rum.
Alter, das Vertrauen, Alter, du missbrauchst mein Vertrauen, Junge. Ah, sheesh. Wir haben ihnen den Props gegeben, aber die Chiefs. Die haben schon wieder gecheatet. Mann. Diese kleinen Bastards.
Die Wahrheit kommt immer ans Licht.
Mann.
Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ich habe das gescreenshottet und sofort zu Björn geschickt.
Ja?
Kommentarlos. Boah, ich hab nichts darüber gesagt. Yeah. Wir haben damals im Hype-Haus rumdiskutiert, links und rechts, und ich wurde als Hater dargestellt und ich will niemandem was gönnen. Es kam eine Studie raus von der University UTEP. Klingt wie eine kleine Uni, ist die University of Texas Engineering Program, glaube ich.
Texas El Paso.
El Paso, never mind. University of Texas El Paso kam raus mit einer Studie, die jetzt tatsächlich doch offiziell wissenschaftlich belegen möchte, dass die Chiefs profitiert haben von Refereeing in den Jahren, in denen sie jetzt so erfolgreich waren.
Alter Schwede.
Das heißt, dadurch ist es für mich, also für jemanden wie ich tatsächlich zum ersten Mal offiziell belegt, dass es nicht nur ein Bauchgefühl ist, sondern was ist, was du wirklich wissenschaftlich messen kannst. Mhm.
Das heißt, sie sind eines der Teams, das die meisten Calls in ihrem Favor, also zu ihren Gunsten gepfiffen bekommen.
Genau,
oder nicht
genau.
Calls in diesem Fall. Zum Beispiel, das war ja absolut das Offside oder allein in der Neutral Zone bei diesem nicht gegebenen Touchdown. Hast du diesen Call gesehen, diesen Pass zu
Kelsey?
Zu Jared Goff. Nee, Jared Goff.
Das war so ein Motion
und dann hat David Montgomery ihm den Ball zugeworfen und die haben gesagt, illegal Motion, weil er nicht gesettet war. Aber es war alles egal, weil er war offside, allein, er war in der Neutral Zone. Das hätte eigentlich nicht mal zählen. Also es ist ganz fishy Dinger immer mit den Chiefs.
Ja. Aber ich meine, wir haben es hier. Wir haben es hier wissenschaftlich belegt, schwarz auf weiß.
Sehr gut.
Endlich. Das muss nicht mal an den Chiefs selber liegen. Ich gehe gar nicht so weit, um zu sagen, dass die Jungs irgendwie keine Ahnung, Geld ausgeben oder dass irgendeine Conspiracy wirklich am Laufen ist. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass zum Minimum psychologisch irgendwie Referees ein Problem haben damit, Flaggen gegen die Chiefs zu werfen. Minimum das.
Ja.
Maximum, schwarze Magie,
ja,
Illuminati,
aber
Verschwörung, Minimum Psychologie.
Warum wäre das denn so, dass die keine Flaggen werfen wollen oder mehr Sachen durchgehen lassen? Was ist denn ihr Incentive? Wenn da nicht Geld dahinter steckt, warum sollten die Refs das einfach machen ohne Grund? Kannst du mir nicht erzählen, dass da muss irgendwas ein bisschen mehr da. Das ein bisschen steckt ein bisschen mehr dahinter. Aber hey, wir sind nur am Spekulieren. Wir sind nur am Spekulieren.
Just asking questions, man. Ich stelle nur ein paar Fragen, Bro. Ich stelle nur ein paar Fragen in einem Podcast.
Ja. Und dann, was haben wir noch zum Schluss? Kurz ein Shoutout an deine Las Vegas Aces, Alter. Haben die WNBA gewonnen.
Gang. Shoutout Aces. Ja, Mann. Ist mein WNBA-Team. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen überhaupt WNBA auf dem Schirm habt in Deutschland, aber das Frauenbasketball ist hier in den USA ein bisschen durch die Decke gegangen die letzten Jahre. Yeah. Und ich hatte Glück, dass ich...
Angel Reese, ne?
Wegen, du musst... shut the fuck up. Angel the Rebound Reese.
The Rebound, 20 Rebounds.
Caitlin Clark hat das.
Aber auch, Alter, hier, der Dallas Wings, Paige Bueckers.
Paige Bueckers. Auch eine meiner Lieblingsspiele. Ich finde, WNBA-Content ist funny as hell. Wenn ihr mal auf Twitter unterwegs seid, Social Media, gönnt euch, was die Frauen und Damen und Mädels der WNBA so an Social-Media-Content produzieren, weil die sind halt eiskalt am Streamen und am Posten und etc. Und in der WNBA hast du einfach nochmal eine ganz andere Dynamik, dadurch, dass es Ehepaare in der Liga gibt, die Was? In derselben Mannschaft sind, die in verschiedenen Mannschaften sind. Es gibt Liebesdreiecke zwischen Spielern und hier ist jemand, der hat eine Rivalry mit der, weil die haben vor 2 Jahren gedatet und dann ist die aber fremdgegangen mit dem und dem und dies und das. Bro, diese WNBA, und dann reden die auch noch darüber, so auf Twitch, die hängen ab, weil die während der Season traveln die natürlich ultra viel, die hängen ab in den Hotelrooms, die streamen auf Twitch, die machen Jokes und sowas, das ist echt hilarious. Ja, ich hatte Glück in meiner Zeit in Vegas, da bin ich ein paar Mal zu den Aces zu den Spielen gegangen und die sind halt auch noch eine der besten Mannschaften in der WNBA, haben jetzt die Championship wieder gewonnen. Shoutout Aja Johnson, shoutout Chelsea Gray, ist eine krasse Mannschaft, haben, als ich in Attendance war, 2-mal hintereinander in 2 Spielen back-to-back den WNBA 3-Point-Record gebrochen pro Spiel. Das heißt...
Wer shootet der?
Die shooten alle. Yeah? Die shooten alle. Krass. Und wet, bro. Crazy. Also Steph Curry-Nummern. Das ist echt wild. Ja, also wenn Basketball für euch vielleicht nichts ist, gönnt euch mal die WNBA, das Basketball mit noch ein bisschen so Melodrama-mäßigen Stuff in the Background. Also es ist echt sehr lustig.
Okay, sehr, 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 sehr gut. Alright, runden wir das Ganze ab. Wir haben ein paar Fragen von euch. Das ist eine interessante Frage. Das Stigo fragt, wie findet ihr es, dass im Football keine Mannschaft absteigen kann, wie zum Beispiel im Fußball? Lass mal darüber überlegen, wie das wäre. So, wo würde denn der Absteiger hingehen und wo würde der Aufsteiger herkommen?
So, sagen wir mal, der Absteiger geht in die ELF.
Oh, shit, Alter. Und dann steigt direkt nach dem Jahr wieder auf, oder?
Also der Absteiger geht, keine Ahnung, in die XFL, AFF.
Ja, die würden alles zerstören. Wie soll das denn funktionieren, Mann?
Das geht nicht.
Das geht nicht. Also, das Einzige, was du machen könntest, du müsstest mehr Teams
machen. Ja, du bräuchtest nochmal eine Liga mit Mannschaften, die sozusagen als B-Liga funktionieren, sowas. Genau. Also dieses System ist, wie es ist. Du kannst dieses System nicht nochmal rückwirkend in Fußballsystem abwenden. Ja. Und deswegen würde ich deine Frage ich würde deine Frage mal auf eine ernste Art und Weise beantworten. Und ich glaube, der Grund, warum ich das nicht haben wollte, ist, Football ist so profitabel und macht so viel Geld und kann uns Spielern deswegen so viel Geld zahlen, weil die das so als geschlossenes Konstrukt aufgebaut haben. Mhm. Die garantieren sozusagen jedes Jahr, dass die Liga ausgeglichen ist. Das ist ganz besonders dieses Jahr so. Wir haben keine Ahnung, welche Mannschaft wirklich ein quote-unquote Contender ist und wer nicht. Jeder kann jede Woche verlieren. Was das Ganze spannend macht, du hast euch jedes Jahr Fans von jeder Fanbase, die wirklich involved sind und nicht nur die Hardcore-Fans. Also in der Bundesliga... Ja. Digga, wenn du Kaiserslautern-Fan bist, dann die einzigen Leute, die da ins Stadion gehen, sind die Leute, die da geboren wurden. So. In den USA hast du jedes Jahr eine realistische Chance, einen First-Round-Draft-Pick zu haben, der dann das Glück von deinem ganzen Team verändert. Also ich würde im Football das Ganze nicht ändern, weil du so, diese Organisationen sind große, große Schiffe. Du brauchst da diese ausgeglichene Basis.
Ja, ja. Wie realistisch ist es, glaubst du, dass Teams dazu geerdet werden? Also wenn wir jetzt statt 32 Teams es auf 34 hochschrauben. Ich meine, Platz ist genug. Ich meine, da gibt es viele Big Cities, die ein Team tragen könnten, würde ich sagen.
Sowas könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich könnte mir noch eine Expansion und sowas vorstellen, wenn wir zu 18 Spielen hochgehen, eventually und sowas, dass da nochmal was passiert. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist eigentlich, dass die Divisions nochmal neu strukturiert werden. Weil so die AFC East und dann ist da aber Miami drin. So, das macht gar keinen Sinn. Die ganzen Mannschaften sind da oben im Nordosten und Miami ist ganz unten am unteren Zipfel. Ich finde, da könntest du es eher so machen, dass du das Ganze regionell ein bisschen mehr aufteilst. Ja. Und ich glaube, das wird das Ganze noch spannend machen.
Ja, auf jeden Fall. Okay, Cap Dude Bear fragt, wenn man als Free Agent mehrere Angebote hat, was sind die Entscheidungskriterien? Warst du schon mal in der Situation?
Indirekt, ja. Ja. Entscheidungskriterium. Ja, gut, Kohle war ähnlich. Ja. Das heißt, Entscheidungskriterium war am Ende personell und so Situation, also wer die Coaches sind, mit wem du da zusammenarbeitest und wie deswegen der Outlook ist für meine Zukunft und die Zukunft von der Mannschaft.
Ja, ja. Also bei mir war ähnlich. Ich war damals zwischen den Niners und den Bills. Beide hatten ähnlich Vertrag angeboten pro Jahr Geld. Niners haben mir ein extra Jahr gegeben. Es war 2 Jahre versus 3 Jahre. Und dann halt kam dazu noch, dass ich kannte halt die Niners schon, weißt du. Ich war da schon für 2 Jahre. Wir hatten da was aufgebaut, obwohl wir noch nicht den Erfolg hatten, den wir dann danach hatten. Aber ich hatte, für mich kam es so drauf an, wo er so unfinished business. Weil wir hatten was angefangen in San Fran, wo ich gedacht habe, hey, da können wir drauf aufbauen. Und dann eventuell entschieden, bei den Niners zu signen. Und es war dann die 2019er Saison tatsächlich, wo wir es zum Super Bowl geschafft haben. So, weißt du, und im Nachhinein war das die richtige Entscheidung. Aber ja, Bills haben auch einen krassen Push gemacht, Alter. Die haben auch mir das Blaue vom Himmel geredet. Wir haben die Position für dich. Und ich war ja dort für ein Visit und alles. War auch cool. Aber ich glaube trotzdem, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, damit die Niners.
Wir haben es gerade die ganze Zeit über Coaches geredet von der Seite, dass es besser ist, wenn du einen konstanten Coach hast, der nicht gefeuert wird. Das ist für dich auch als Spieler, kann es von Vorteil sein. Wenn du jetzt nicht in einer Situation bist, die schlecht ist für dich, sondern wenn du in einer guten, produktiven Situation bist, dann ist es besser für dich, mit den Coaches zu bleiben, wo du weiter 100%. Was aufbauen
kannst. Wie oft sieht man das? Du signst einen Big-Time-Free-Agent von seiner guten Situation weg und du gehst zu einem anderen Team für viel Geld und dann funktionierst du in dem System nicht dieselbe Art und Weise. Ne? Man sieht das so oft. Also deshalb ist es oftmals gar nicht so, man denkt immer, ja, das Gras ist grün auf der anderen Seite, aber ab und zu stimmt das nicht. Okay, ich würde sagen, letzte Frage hier. JD77 fragt, irgendwelche Anime-Empfehlungen für 2025. Hast du den Demon Slayer Movie gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen. Digga. Dalton Schultz ist großer Demon Slayer Fan. Er wollte, dass ich das anschaue, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich bin ja auch lieber Demon Slayer, aber der Film soll anscheinend krass sein. Der hat anscheinend eine Milliarden Dollar eingespielt. Der geht durch die Decke. Aber sonst 25.
Chainsaw Man ist eine kleine kurze Serie, da kommt jetzt nämlich auch ein Film raus, den ich mir auf jeden Fall geben werde. Okay. One Piece ist immer noch mein Bread and Butter. Ich habe jetzt den ganzen Sommer über gar kein Fernsehen gesehen, ich habe mein Fernsehen weggepackt gehabt. Okay. Wir haben jetzt wieder einen hier im Wohnzimmer stehen und das ist zurzeit das Einzige, was ich irgendwie groß schaue.
Neben Football. Ja. Hast du mittlerweile Ding gesehen, Solo Leveling?
Nein, wo schaue ich das? Ist auf Netflix.
Nee.
Muss ich so auf Funimation oder sowas? Oder,
hast du kein Crunchyroll-Account?
Doch.
Ja, yeah, muss Crunchyroll.
Doch. Digga. Okay.
Ach, das ist all leveling. Rise. I love it. Das ist meine Empfehlung für 2025. Ich denke, das war's. Es ist spät, es ist fast 10 Uhr abends, Mann. Leute, wir müssen schlafen.
Ja, meine Jungs. Ey, wir machen diese späten Podcast-Episoden wirklich nur, weil ihr uns so viel bedeutet.
Ja.
Weil ihr uns so viel bedeutet. Game Changers, Episode 76 mittlerweile. Ist auch crazy. Wie gesagt, wenn der Podcast euch gefällt, empfehlt dem einem Freund weiter. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und kostet gar nichts. Ansonsten lasst uns ein Like, Kommentar da, subscribed auf YouTube, aktiviert die Glocke, was man so Sachen macht. Von mir und auch von Marc wünsche ich euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Peace. Ciao, ciao.